Bevor es mit der heutigen Folge von Mörderische Heimat losgeht, noch eine kleine Info für die Nachbarschaft. Für alle, die keine Tickets mehr für die ausverkauften Live-Shows im Januar bekommen haben, gibt's gute Neuigkeiten. Am Samstag, den 18. Juli 2026, bringen Zeno, Shaggy und Lisa wieder ihr alljährliches Sommerspecial auf die Bühne der Orangerie Fulda. Mit im Gepäck der Podcast-Live-Show befinden sich wie immer zwei echte Kriminalfälle zum Thema Sommer, Urlaub und Reisen. Sichert euch jetzt euer Ticket für das Mörderische Heimat-Sommer-Special 2026. Karten gibt's bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter kreuz.com. Mörderische Heimat. Der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus deiner Region wird präsentiert von der Stadt Fulda und Rhönsprudel, der Genuss reiner Natur aus den Tiefen des Biosphärenreservats.
Herzlich willkommen zur Folge 84 und somit zur letzten Folge unserer Baden-Württemberg-Staffel. Mein Name ist Zeno Diegelmann und mit mir im Studio sitzt mein geschätzter Kollege Shaggy Schwarz.
Vielen Dank und auch von mir ein Hallo und Willkommen.
Shaggy, wir sind schon wieder am Ende angelangt. Das gibt's doch nicht, ne? Eine weitere Staffel liegt hinter uns und gerade bei einem so großen Bundesland wie Baden-Württemberg. Ja, da könnte man eigentlich noch ein bisschen bleiben, oder?
Ja, in der Tat. Ich denke, wir könnten hier in Baden-Württemberg noch einige Staffeln füllen. Was jetzt nicht daran liegt, dass es ein besonders mörderisches Bundesland ist. Es ist einfach nur sehr groß und hat von großen Städten bis hin zu dunklen Wäldern im Schwarzwald eben noch eine ganz große Spannbreite. Da passiert nun mal einiges dort.
Ja, wo viele Menschen leben, da passiert mehr. Du sagst es, und wo viel passiert, da reden wir auch viel drüber. Wir sind heute in einer Region Baden-Württembergs unterwegs, die wir bisher in dieser Staffel noch nicht im Fokus hatten, nämlich die Rhein-Neckar-Region, also Mannheim, Heidelberg, so die Ecke.
Aber auch da gibt es natürlich Verbrechen, über die wir auch sprechen wollen. Und beginnen wollen wir mit einer ziemlich verrückten Geschichte, die ein grauenhaftes Ende finden wird. Philipp, leg los.
Am 7. März 2024 macht ein Spaziergänger am Rheinufer bei Hockenheim eine grausige Entdeckung. Eine verbrannte Frauenleiche liegt dort. Doch dies ist nur ein Mosaikstein einer Tragödie von Flucht, zerstörten Hoffnungen und dem sehnlichen Wunsch nach Frieden.
Der kurze Abriss von Philipp wird dem Ganzen gar nicht gerecht. Das ist viel mehr als das. Obwohl all das schon genügen würde, es sind die zerstörten Hoffnungen mehrerer Familien, aber fangen wir vorn an. Eine verbrannte Frauenleiche wird von Spaziergängern entdeckt. Am 7. März 2024. Also nicht so weit in der Vergangenheit.
Korrekt. Dieser 7. März ist ein Donnerstag und dieser besagte Spaziergänger ist in der Nähe von Hockenheim unterwegs. Das kennen die meisten noch wegen der Rennstrecke dort. Früher Formel-1-Rennen.
Ja, oder auch von Konzerten.
Ja, stimmt, auch das. Wir befinden uns aber nicht an der Rennstrecke und auch nicht in der Stadt Hockenheim, sondern an der sogenannten NATO-Rampe. Das ist ein Naherholungsgebiet und dort findet man diese verbrannte Leiche nah am Rheinufer.
Kann man sie denn zeitnah identifizieren?
Das geht zügig, ja, denn in der Region liegt zeitgleich eine Vermisstenmeldung vor. Demnach wird eine 27-jährige Frau und ihr Baby vermisst. Und nur einen Tag nach dem Fund an der NATO-Rampe hat man Gewissheit. Bei der Obduktion kann man bestätigen, dass es sich um die vermisste Margarita, genannt Rita R., handelt.
Aber das Baby hat man dort nicht gefunden, das halten wir fest.
Das findet man nicht. Man sucht zwar die Gegend danach ab, aber das Kind bleibt zunächst verschwunden.
Dann widmen wir uns doch der Frau. Sie wurde vermisst, aber man konnte nun ihre Identität feststellen.
Ja, Margarita R. ist 27 Jahre alt und stammt aus der Ukraine. Sie ist eine attraktive Frau mit langen schwarzen Haaren und kleinem Nasenpiercing. Sie ist als schwangere Frau vor dem Krieg im Osten der Ukraine geflüchtet. Sie wollte das Kind in Frieden und Sicherheit aufwachsen lassen und kam in einer Flüchtlingsunterkunft in Wiesloch unter. Dorthin kam schließlich auch ihre Mutter dann später unter.
Wiesloch liegt in der Nachbarschaft von Hockenheim, oder? Also nicht weit weg.
Ja, genau. Die beiden Orte werden eigentlich nur durch die A5 getrennt, die dort entlang führt.
Du sagtest, dass ihre Mutter dort auch unterkommt. Sind sie zusammen geflüchtet?
Soweit ich weiß, ist sie nachgekommen, um ihrer Tochter mit dem Kind dann zu helfen.
Der Vater musste in der Ukraine bleiben, weil Männer im wehrpflichtigen Alter nicht ausreisen dürfen.
Nein, so kann man es nicht sagen. Also vielleicht durfte der Vater wirklich nicht ausreisen, das kann sein. Aber das ist gar nicht das Entscheidende. Das Kind ist wohl das Ergebnis einer Affäre. Margarita oder Rita, wie sie von allen genannt wird, und der Vater des Kindes sind nicht mehr zusammen. Er wollte das Kind auch gar nicht haben.
Also reiste die Mutter nach, um ihrer Tochter beizustehen. Sie lebte aber auch in der Flüchtlingsunterkunft.
Richtig. Die lebten dort zusammen und Rita ist natürlich sehr froh, dass sie in dem fremden Land nicht ganz allein ist, denn sie spricht weder die Sprache, noch kennt sie sich in dem fremden Land Deutschland ja aus.
Und das Kind wird in Deutschland geboren.
Das Kind kommt am 3. Februar 2024 zur Welt, ein Mädchen namens Mia. Und diese kleine Mia wird ebenfalls eine große Rolle spielen, ungewollt sogar eigentlich die Hauptrolle.
Bleiben wir aber noch kurz bei der Mutter von Rita. Stellt sie die Vermisstenanzeige für ihre Tochter und Enkelin?
Nein, denn man erkennt auch, dass auch sie fehlt.
Alle drei weg?
Ja.
Enkelin, Tochter und Großmutter?
Ja.
Wissen wir was über sie, über Marina?
Aber nicht wirklich viel. Marina S. ist 51 Jahre alt, hat dunkle Haare und sie stammt, wie ihre Tochter auch, aus Bilufka. Das liegt ungefähr 100 Kilometer von der bekannten Stadt Charkiw entfernt.
Wir kennen die Orte aus den Nachrichten. Charkiw ist eine der Hochburgen der Großstädte in der östlichen Ukraine. Ja. Das ist, soweit ich weiß, sogar eine Millionenstadt.
Ich glaube sogar die zweitgrößte Stadt in der Ukraine nach Kiew. Ne? Aber auch eines der großen Ziele Russlands. Und genau vor dieser Gefahr flieht Rita im März 2022 dann. Zuerst landet sie in der Slowakei, dann geht's weiter nach Deutschland und dann eben nach Wiesloch.
Hat sie eine Ausbildung?
Ja, sie ist Krankenschwester.
Okay.
Ja.
Wir wissen jetzt ein wenig was über die Vorgeschichte. Ritas Leiche wurde mittlerweile entdeckt, aber sowohl ihre Mutter Marina als auch ihre Tochter Mia bleiben weiterhin verschwunden, richtig?
Das stimmt. Die Ermittler suchen nun nach Personen, die sie als letztes gesehen haben und dann macht auch die Schwester von Rita eine interessante Angabe.
Die Schwester, die noch in der Ukraine lebt und von dort auch die Vermisstenanzeige gestellt hat.
Exakt. Sie heißt Eugenia und ist 21 Jahre alt. Sie weiß, dass sowohl ihre Schwester als auch ihre Mutter mit einem befreundeten Pärchen zum Essen eingeladen war.
Auch aus dem Flüchtlingswohnheim?
Nein, dabei handelt es sich um ein befreundetes Pärchen, das Rita bei Behördengängen beim Übersetzen und so und während der Schwangerschaft geholfen hat.
Und?
Die bestätigen, dass man gemeinsam essen war, um einen Geburtstag zu feiern, aber danach wissen die beiden nicht, was mit Rita und ihrer Mutter passiert sein könnte.
Lass uns dieses Paar doch mal genauer anschauen. Es ist ein Paar, das selbst ebenfalls einen Flüchtlingshintergrund hat und somit Russisch sprechen kann. Russisch ist nicht ukrainisch, aber die meisten Ukrainer können auch Russisch sprechen.
Genau, genau. Also das stimmt zum Teil. Ina O., der weibliche Teil dieses Pärchens, stammt aus Kasachstan. Dort ist sie geboren und Tochter einer Russin und eines Russlanddeutschen. Aber schon als Ina 15 ist, siedelt die Familie nach Deutschland. Genauer gesagt nach Heidelberg. Ina wächst dort nun auf, geht zur Schule, macht eine Ausbildung zur Bürokauffrau, arbeitet dann später als Rezeptionistin und als Verkäuferin in einer Metzgerei. Mittlerweile arbeitet sie aber als selbstständige Fußpflegerin.
Und ihr Partner?
Er heißt Marco O., ist ein Deutscher, in Wiesloch aufgewachsen, gelernter Metzger und Zeitsoldat. Danach arbeitet er unter anderem als LKW-Fahrer und aktuell heißt immer zur damaligen Zeit als Koch.
Auch eine wilde Mischung, aber gut.
Ja, gut.
So sind Lebenswege nun mal.
Ja, und bei dieser Tätigkeit als Koch, da hat er auch seine spätere Frau Ina eben kennengelernt. Die hilft nämlich ab und zu in der Küche des Großunternehmens, in dem er arbeitet. Die beiden hatten vorher schon Beziehungen und haben auch beide Kinder mit in die Ehe gebracht.
Zwei Jungs, richtig?
Sie hat zwei Jungs aus einer vorherigen Beziehung und noch einen dritten Sohn aus der jetzigen Beziehung mit Marco. Der wiederum hat noch eine Tochter aus einer früheren Beziehung, zu der er aber kein so gutes Verhältnis hat.
Aber jetzt haben sie noch ein Mädchen bekommen, Elina.
Richtig. Elina ist gerade mal 5 Wochen alt. Aber die Familie hat keine Idee, was mit Rita nach dem Essen passiert ist und wer für ihren Tod verantwortlich sein könnte. All das haben sie keine Ahnung von.
Man sucht am Fundort an der NATO-Rampe nach Spuren, auch die Obduktion muss abgewartet werden. Was kommt dabei denn heraus? Bringt das neue Erkenntnisse?
Ihr Schädel zeigt deutliche Spuren einer Gewalteinwirkung. Wahrscheinlich wurde mit einem Gegenstand mehrmals gegen ihren Kopf geschlagen.
Und auch Ritas Schwester in der Ukraine macht weitere Angaben. Ihr war nämlich etwas Seltsames aufgefallen.
Ja, sie erinnert sich an all die Geschichten von Ina, dass die neue Bekannte, die Russisch sprach, Rita und Marina, über die Maßen sozusagen bemüht waren, den beiden. So sehr, dass Eugenia ihre Schwester sogar warnte, dass sie doch vorsichtig sein sollte. Aber Rita und Marina hätten die Bekannte immer in Schutz genommen. Die meint es doch nur gut mit uns.
Und Eugenia weiß auch den Namen dieser Bekannten. Ina O. Punkt. Mhm. Also genau die Frau, die den beiden Flüchtlingsfrauen bei der Übersetzung half, Behördengänge machte und so weiter. Wie
genau die,
hast.
Genau die. Also klopft die Polizei das Umfeld von Ina O. und ihrem Mann Marco nun genauer ab und dabei treten Ungereimtheiten auf.
Und jetzt schnallt euch zu Hause an, denn das ist wirklich eine unglaubliche Geschichte.
Ja, eine Nachbarin erzählt, dass sie überrascht gewesen sei, als Ina plötzlich mit ihrer Tochter Elina vor ihr stand. Sie hatte von der Schwangerschaft gar nichts gewusst, wobei Ina immer weite Sportklamotten trug und man es deswegen vielleicht auch nicht mitbekommen hatte.
Ja, ihr ahnt es vielleicht schon. Für alle, die noch nichts ahnen, noch ein Hinweis, bitte, Zeno.
Ja, am 7. März waren Ina und Marco zu einer Geburtstagsfeier eingeladen, zu der sie auch die kleine Elina mitnahm. Der Cousin von Marco war überrascht, ob des Kindes, und Marco erklärte, dass sich das Mädchen erst jetzt zu ihrer Familie dazugesellt hätte, weil sie adoptiert hätten. Die Kleine im Kinderwagen hätte sie gerade für 5.000 Euro aus Tschechien bekommen.
Ja, jetzt drängt sich bei uns allen der Verdacht auf, dass es sich bei der kleinen Elina nicht um Elina, sondern um die verschwundene Mia handeln könnte. Und auch die Polizei überprüft das. Aber erstaunlicherweise gibt es tatsächlich eine Geburtsurkunde für Elina. Was stimmt hier nicht?
Ja, um das zu erklären, müssen wir wieder etwas zurückspulen, denn Ina und Marco haben tatsächlich einen großen Kinderwunsch. Sie möchten noch ein gemeinsames Kind, aber das gestaltet sich sehr schwierig, denn Ina O. hat sich sterilisieren lassen.
Ja, so etwas rückgängig zu machen, ist nicht einfach. Dennoch gehen die beiden diese Aufgabe an.
Ja, im Jahr 2020 unterzieht sich Ina einer Operation, die ihre Sterilisation rückgängig machte und hoffte, dass nun alles gut werden würde, aber auch das funktionierte nicht. Ina wird nicht schwanger. 2022 treten sie auf Facebook der Gruppe Künstliche Befruchtung bei. Marco O. sucht in den sozialen Medien nach Samenspendern für seine Frau.
Also scheint es bei ihm Probleme zu geben, die eine Schwangerschaft erschweren. Das könnte an seinem Drogenkonsum liegen, denn der ist nicht ohne.
Ja, das stimmt. Marco O. konsumiert regelmäßig Amphetamine, Kokain und auch Crystal Meth.
Das trägt sicher auch nicht dazu bei, ein Kind zu adoptieren, denn auch das versuchen sie.
Ja, sie recherchieren nach allen Möglichkeiten, ein Kind zu bekommen. Ina und Marco kennen sich ja seit gut 10 Jahren. Wie wir schon hörten, brachten sie beide Kinder mit in die Ehe. Sie brachte 2 Söhne aus erster Ehe mit in die Beziehung, die bei ihnen wohnten. Ja, eine Tochter, mit der sie aber nicht mehr so gut versteht, das haben wir auch schon gehört. 2016 kam dann ihr gemeinsames Kind zur Welt, ein Sohn, aber eben wieder ein Sohn.
Und das ist ein Problem, denn Ina will unbedingt ein Mädchen. Sie hat immer auf ein Mädchen gehofft. Ihr ganzes Leben wollte sie eine Tochter. Doch sie bekam nur Jungs. Mhm. Nun kommen wir in den Februar 2023, ein schicksalshafter Monat für das Paar. Mhm. Warum?
Ina ist tatsächlich schwanger geworden. Das Schicksal scheint es endlich gut mit dem Paar zu meinen. Doch an diesem Tag im Februar kommt es plötzlich zu Komplikationen. Marco hört seine Frau plötzlich schreien. Er läuft ins Zimmer zu ihr und sieht, wie seine Frau eine Fehlgeburt erleidet.
Auch für ihn eine traumatische Situation.
Auf jeden Fall. Er steht unter Schock und fährt die Fehlgeburt auf seinem Schoß liegend ins Krankenhaus, die aber nicht mehr helfen können vor Ort. Von da an betäubt er sich noch mehr mit Drogen, kann kaum noch schlafen, weil er Angst vor der Nacht hat, denn in seinen Träumen hört er eine Mädchenstimme, die ihn Papa ruft.
All die ganze Hoffnung, die Versuche mit künstlicher Befruchtung, mit Adoption und so weiter, alles ist nur dahin. Und nun reift ein neuer Gedanke, nämlich sich einfach ein Kind zu nehmen.
Ja. Wer die Idee dazu hatte, ist nicht ganz klar. Ist es Marco, der seiner Frau den Wunsch erfüllen will, endlich eine Tochter zu haben? Oder ja, ist es Ina, die diese Idee aufbringt, dass man doch ein Baby stehlen könnte? Klar ist nur eins, aus der Idee wird ein Plan.
Ja, ein Plan, den sie nur noch verfolgen. Und dazu gehen sie ganz gezielt vor.
Marco geht auf die Homepage von einer Klinik im schweizerischen Solothurn und macht Screenshots von deren Babygalerie. Ausnahmslos neugeborene Mädchen. Dazu findet er Angaben und Informationen zu den Eltern und findet sogar die Adressen heraus. Er findet Frauen auf Instagram, die sich stolz mit ihren neugeborenen Babys zeigen. Also er sucht alles ab.
Er intensiviert also die Suche nach einem passenden Baby. Und er scheint auch ja, genug zu finden, die passen würden.
Ja. Eine andere Spur führt nach Westfalen. Auch dort hat er eine Familie gefunden, die gut ins Raster passen würde.
Und er berichtet sogar einem Kumpel von seinen Bemühungen.
Ja, er schrieb ihm, dass er in einer riesigen Uniklinik die Lage gecheckt habe, um zu sehen, ob es dort möglich sei, seinen Plan umzusetzen.
Und das Ergebnis scheint durchaus vielversprechend.
Zumindest berichtet er davon, dass er keine Kameras oder Leute gesehen habe. Nur eine Pflegerin und der Notausgang, der sei auch nicht weit weg gewesen. Er macht sogar Angaben, dass die Babys jetzt gerade, als er das schreibt, nur 20 Meter von ihm entfernt liegen würden.
Das ist schon eine sehr krasse Geschichte. Aber die Planungen laufen nun weiter. Denn sie müssen ja auch erklären, warum sie plötzlich ein Kind haben könnten. Mhm. Das würde ja auffallen. Aber auch dafür haben sie eine Lösung.
Sie beginnen langsam damit, Stories zu erfinden. Teilweise erzählen sie in ihrem Umfeld, dass Ina wieder schwanger sei. Dann wieder, dass eine Adoption unmittelbar bevorstehen würde.
Und dann gibt's noch diese eine Aussage der Nachbarin.
Richtig. Im Dezember 2023 erzählt Marco der Nachbarin, dass sie wieder Nachwuchs erwarten würden. Als die irgendwann nachfragt, vertröstet er die Nachbarin, dass das Kind in den nächsten Tagen wohl kommen würde. Die Nachbarin wundert sich zwar, weil Ina gar nicht so schwanger aussehen würde, aber erklärt es sich damit, weil Ina immer Oversize-Klamotten und dicke Jacken tragen würde.
Doch Ina ist nicht schwanger, aber auch sie ist nicht tatenlos, denn sie haben dann eine neue Idee, die sie nun auch rigoros verfolgen. Du, das hat ja mit dem Ukraine-Krieg zu tun.
Sie erkennen, dass sie sich doch auch das Vertrauen einer jungen Ukrainerin erschleichen könnten. Es würde nicht auffallen, wenn sie sich in deren Leben einbringen würde, wenn sie ihr beim Übersetzen helfen würde oder bei irgendwelchen Gängen zu Behörden. Schließlich spricht Ina ja Russisch und auch die meisten Ukrainerinnen lernen Russisch in der Schule.
Und außerdem sind die Flüchtlinge natürlich hilfloser in dem neuen Land und schöpfen keinen Verdacht, wenn man sich in ihr Leben einschleicht. Also entschließt sich Ina, genau das zu tun. Sie tritt einer Gruppe in der Region bei, die sich ehrenamtlich um Flüchtlinge aus der Ukraine kümmert. Oft sind es junge Mütter.
Oder Frauen, die schwanger sind und nach Deutschland flüchten, um hier ihr Kind in Frieden auf die Welt bringen zu können. So wie Margarita. Ja. Ina und Marco treten Ende 2023 der Telegram-Gruppe Help Ukraine HD bei. Also HD für Heidelberg.
Ja. Genau die Gruppe, in der am 10. Januar 2024 eine junge Frau ihr Anliegen schilderte. Sie sei schwanger und neu in Deutschland. Sie fragt, ob ihr jemand helfen könne. Und siehe da, es antwortet ihr jemand und da auch sehr, sehr schnell Ina und Marco.
Shaggy, warst du schon mal in der Rhöner Botschaft?
Leider nein, aber das werde ich zeitnah ändern.
Das soll ich wieder
unbedingt mal hin. Also nach dem, was du darüber erzählt hast, kannst du das vielleicht nochmal für mich in unserer Nachbarschaft wiederholen, was es dort alles zu erleben gibt?
Ja, nichts lieber als das. Aber wo fängt man da an? Die Rhöner Botschaft ist ein Hotel. Es ist ein Restaurant. Ach, was sag ich? Zwei Restaurants. Eins davon sogar ein Sterne-Restaurant.
Hammer. Ja. Ich glaube, ich war noch nie in einem Sterne-Restaurant essen.
Ja, dann wird's Zeit, um das Björns Ochs in Dermbach zu besuchen, mein Lieber. Aber es gibt auch das Wohnzimmer. Alles ganz ungezwungen ist es da. Da gibt's hier vom Sonntagsbraten bis zur Rhönforelle alles ganz frisch auf dem Tisch. Apropos Sonntagsbraten, es gibt sogar den Sonntagsbraten to go. Hat ein bisschen was von der Blackbox von Kitchen Impossible von Tim Melzer im Fernsehen, ne?
Aber man muss nicht herausfinden, welche Zutaten im Sonntagsbraten drin sind, oder?
Nein, zum Glück nicht. Einfach nur genießen und essen. Ich durfte ja schon dort mal essen und es ist wirklich, ich lüge nicht, ich bin voll davon überzeugt, es ist wirklich unfassbar lecker.
Aber man kann in der Rhöner Botschaft nicht nur essen.
Nein. Es ist gleichzeitig auch eine echte Wohlfühloase, kann man sagen. Man kann dort Wellness machen oder einfach mal ein Wochenende einfach so verbringen und ja die Seele baumeln lassen.
Also am besten gleich ein Wochenende in der Rhön verbringen. Denn die Rhöner Botschaft liegt im Herzen der Rhön und hat natürlich mit Wanderungen und Ausflügen von Dernbach aus noch viel, viel mehr zu bieten.
Auf jeden Fall. Und wenn ihr abends glückselig ins Bett fallt, könnt ihr in der hauseigenen Audiothek auch noch Kurzgeschichten hören, die sich allesamt um die Rhöner Botschaft ranken.
Die alle von Lisa eingesprochen wurden.
Ja. Shaggy, es könnte sogar sein, dass man in dieser Audiothek einen Fall von mörderischer Heimat hören kann.
Was, etwa der Fall vom legendären Rhön Paulus? Der Räuber und Schmuggler, der dort rund um Dernbach sein Unwesen trieb?
Möglich, dass es genau dieser Fall ist. Um in diesem Genuss und vieler weiterer zu gelangen, haben wir für unsere Hörerschaft noch ein Bonbon für euch mitgebracht, nämlich einen Gutscheincode, mit dem ihr 15% auf eure Übernachtung in der Rhöner Botschaft erhaltet. Was muss man dazu machen, Shaggy?
Das ist denkbar einfach. Um euren Code Nachbarschaft15, also 15 in Zahlen, einzulösen, geht ihr einfach auf röner-botschaft.de, Rhön mit OE, und dort könnt ihr eure Auszeit buchen. Den Code Nachbarschaft15 könnt ihr dann am Ende der Buchung ganz einfach mit angeben.
Die Gastgeber Björn und seine Frau Michelle freuen sich darauf, euch als Gäste begrüßen zu können. Sagt gerne einen schönen Gruß von uns, wenn ihr dort seid, denn die beiden sind ebenfalls Hörer von Mörderische Heimat. Wir wünschen euch jedenfalls eine gute Zeit und viel Spaß in der Röner Botschaft in Dernbach. Sie bieten Rita ihre Hilfe an und werden ihr von da an auch nicht mehr von der Seite weichen. Rita ist das manchmal schon ein bisschen unangenehm und erzählt das dann auch ihrer Schwester Eugenia. Von der Frau, die Russisch spricht, und ihrem deutschen Mann, die beide so hilfsbereit sind und sie unterstützen, wo es nur geht.
Eugenia warnt ihre Schwester und ihre Mutter, aber die beiden sind froh, dass ihnen bei Übersetzung geholfen wird und beim Abklären von Dingen bei der bevorstehenden Geburt und so weiter.
Und so ist es nicht verwunderlich, dass Ina am 3. Februar mit im Krankenhaus dabei ist, als Rita die kleine Mia zur Welt bringt.
Okay, wir wissen ja, wo die Reise hingeht. Aber wir wissen ja auch, dass Ina ein Kind namens Elina zu Hause hat, und zwar mit Geburtsurkunde. Die bekommt man ja nicht auf Zuruf.
Ja, dazu bedarf es schon eines genauen Plans und einer gewissen Kaltschnäuzigkeit.
Na, dann erzähl mal.
Naja, also Ina ist, wie gesagt, mit im Krankenhaus, als Rita entbindet, und nun wird von Ina das nächste Level geschaltet sozusagen, denn sie gibt vor, dass sie das Baby mit zu einem Banktermin nehmen müsse.
Zu einem Banktermin?
Ja, wir dürfen nicht vergessen, dass das für Rita alles neu ist. Hm. Und in einem so fremden Land gibt es vielleicht auch andere Regeln. Ina wird schon irgendeinen Grund haben, warum das jetzt unbedingt sein muss. Jedenfalls nimmt sie die kleine Mia mit und ja, zu diesem angeblichen Banktermin. Allerdings gehen sie nicht zu einer Bank, sondern zum Standesamt. Dort erzählt sie, dass sie eine Hausgeburt gehabt hätte und nun eine Geburtsurkunde für das Kind bräuchte.
Wahnsinn, das ist schon alles sehr dreist.
Das ist sehr, sehr dreist, ja.
Und dort ahnt natürlich niemand, dass es sich nicht um ihr Kind handelt. Von so einer Story geht man natürlich nicht aus.
Eben. Also gibt sie alle Daten an, auch den Namen des Säuglings. Das Mädchen soll Elina heißen. Dann braucht sie aber noch eine Bescheinigung einer Frauenärztin.
Aber dafür hat sie ja eine Lösung.
Ja, sie ruft bei der Frauenärztin von Rita an und lässt sich die Bescheinigung ausstellen. Sie fälscht das Dokument, indem sie ihren Namen einsetzt, und legt das Ganze dann dem Standesamt vor.
Sie erhält die Geburtsurkunde. Mia heißt nun Elina und ist offiziell ihre Tochter. Ja. Wow. Ja.
Es gibt nun aber ein Problem. Sie muss die echte Mutter ja noch loswerden. Denn sonst fliegt alles auf. Und der Masterplan umfasst auch die Lösung dieses Problems. Man will Rita umbringen.
Nur noch mal zur Klarheit. Sie bringt das Baby dann aber erstmal wieder zurück zu Rita.
Ja, sie hat die Geburtsurkunde und bringt das Baby erstmal zurück, also vorerst, denn schon sehr bald soll das Mädchen für immer bei ihr bleiben. Wir gehen die nächsten Tage mal stenoartig durch, würde ich vorschlagen.
Gerne.
Also 14 Tage nach der Geburt des Mädchens lädt Ina und Marco Rita und ihre Tochter zu einem Ausflug nach Straßburg ein. Zunächst verläuft alles noch ganz normal, doch auf dem Heimweg passiert etwas Sonderbares, von dem Rita später einer Freundin berichten wird. Ina und Marco fahren mit ihr in ein Waldstück. Angeblich gibt es ein Problem mit dem Auto. Doch das nimmt Rita ihnen nicht ganz ab. Doch dann kehren sie um und fahren dann doch nach Hause, nach Wiesloch.
Wollten die beiden sie hier schon umbringen?
Wahrscheinlich, ja.
Was denkst du, warum haben sie es hier nicht schon durchgezogen?
Ja, kann ich nur Vermutungen anstellen. Entweder sie haben doch kalte Füße bekommen oder ihnen wurde klar, dass es ja noch eine weitere Zeugin gibt, die sie auch noch beseitigen müssen, die zu viel von ihrem Kontakt zu Rita weiß.
Ja, die Mutter von Rita, Marina.
Ganz genau. Dafür spricht auch ein Chatverlauf zwischen Ina und Marco, den sie am nächsten Abend führen, also am 18. Februar. Da weist Ina ihren Marco darauf hin, dass Marina Ende Februar ihr Geburtstag hat, worauf er ihr antwortet, dass Marina diesen nicht mehr erleben wird.
Und Marco trifft nun auch Vorkehrungen, beide Frauen zu ermorden.
Am 20. Februar kauft er an einer Aral-Tankstelle einen Reservekanister mit Benzin. Das wird später durch eine Überwachungskamera auch belegt werden.
Wir wissen, Ritas Körper wurde mit Benzin übergossen und angezündet. Nun geht es zügig weiter.
Am Nachmittag des 22. Februar fragt Ina in einer Textnachricht, wie Marco es anstellen wolle. Er antwortet, dass sie nur für sorgen muss, dass Rita irgendwie im Auto bleibt und die kleine Mia stillen muss, während Marina ein paar Meter alleine mit ihm und Ina spazieren geht. Er nennt Marina in diesem Text die Alte.
Hm.
Dann fragt Ina, und dann? Und Marco antwortet kurz und prägnant mit, dann erledigen und anzünden. Krass. Erledigen und anzünden.
Erledigen und anzünden, krass, krass.
Wie dann die andere, also Rita, im Auto umzubringen sei, müsse er sich noch überlegen.
Es ist schon erstaunlich, wie kaltblütig die beiden mittlerweile über die Tat sprechen. Mhm. Das sind ja keine Mörder mit Erfahrung, jemanden zu töten.
Stimmt, ja.
Ihnen geht es ja nur um das Kind. Mhm. Aber das scheint mittlerweile wie eine Obsession zu sein, der sie alles unterordnen.
Das beschreibt es ganz gut, glaube ich. Die beiden ordnen alles ihrem Ziel unter, endlich eine Tochter für Ina zu haben. Koste es, was es wolle. Zur Not, ja, zur Not eben auch ein Doppelmord.
Und so kommt der Tag, an dem die Tat ausgeführt werden soll. Der 6. März. Auch ein besonderer Tag für Ina und Marco.
Das ist nämlich der Geburtstag von Marco und ein willkommener Grund, um Rita und Marina zu einem Abendessen einzuladen. Das weiß man, weil Rita ihrer Schwester noch erzählte, dass sie für Marco ein Geschenk besorgen muss.
Die kleine Mia ist aber auch dabei.
Die ist natürlich auch mit dabei, ja. Und so fährt man nach Bruchsal. Man hat sich für ein chinesisches Restaurant entschieden. Man isst gemeinsam und es ist nicht ganz klar, wie Rita und Marina sediert werden, aber man wird später Rückstände von Tavor finden.
Wahrscheinlich ins Essen oder in die Getränke gemischt.
Wahrscheinlich, ja. Aber die Wirkung lässt irgendwie zu lange auf sich warten. Man ist bereits auf dem Rückweg nach Wiesloch, doch die Wirkung will und will nicht einsetzen. Also fährt Marco bewusst Umwege. Die Rückfahrt dauert plötzlich dreimal so lang.
Und dann setzt die Wirkung endlich ein. Zumindest bei Marina. Sie klagt über Unwohlsein. Wahrscheinlich das Essen. Hm. Nur Ina und Marco wissen, dass es nicht das Essen war. Hm. Und nun können sie ihren Plan in die Tat umsetzen.
Sie fahren zunächst Rita und Mia in die Flüchtlingsunterkunft und schlagen vor, dass sie Marina ins Krankenhaus fahren wollen, um sicherzugehen, dass es ihr gut geht. Rita stimmt dem zu und geht mit Mia in ihr Zimmer.
Doch Marco und Ina fahren Marina nicht ins Krankenhaus. Sie haben mit ihr etwas ganz anderes vor.
Sie fahren mit ihr zu einem abgelegenen Weiher südlich von Wiesloch, ein Anglersee namens Krummes Loch. Gegen 22.30 Uhr kommen sie dort an. Ina bleibt im Fahrzeug, wie besprochen, während Marco mit Marina aus dem Wagen steigt. In seiner Hand ein Gummihammer, den er sich aus dem Baumarkt besorgt hat. Damit schlägt er dann mindestens 4-mal mit voller Wucht auf die 51-Jährige ein. Dann nimmt er ein Stahlseil, legt es Marina um den Hals und zerrt sie damit ins Wasser. Kurz darauf kehrt er allein ins Auto zu Ina zurück.
Der erste Mord ist vollbracht, doch es wartet ja noch ein zweiter, Rita.
Die beiden fahren zurück nach Wiesloch und sagen Rita, dass ihre Mutter einen Herzinfarkt erlitten habe. Sie würden sie nun zu ihr ins Krankenhaus fahren wollen.
Das ist echt schon mies.
Ja, das ist voll mies, ne?
Aber ist sie denn da überhaupt noch in der Lage? Also sie muss doch durch das Tavor auch schon stark sediert sein, oder?
Das stimmt. Es gibt da die Zeugenaussage eines Mannes, um genau zu sein, von Ritas neuem Freund. Sie hat wohl jemanden kennengelernt, mit dem sie telefoniert hat, während Ina und Marco mit Marina zu dem Anglersee gefahren waren. Und der Mann wird später aussagen, dass er sich gewundert hat, weil Rita so komisch gelallt habe. Ihre Sprache, ja, die sei kaum verständlich gewesen.
Man kann also davon ausgehen, dass sie auch hier nicht mehr Herr ihrer Sinne war.
Das kann man, ja.
Ja.
Und das erklärt auch, warum sie ohne zu zögern mitkommt. Sie nimmt Mia mit und sitzt ein paar Minuten später im Wagen, ja, neben ihren Mördern. Denn auch diesmal geht die Fahrt nicht ins Krankenhaus, sondern in Richtung der NATO-Rampe in Hockenheim. Auch Rita wird mit erheblicher Wucht der Schädel eingeschlagen, wieder mit dem Gummihammer aus dem Baumarkt, den Marco anschließend irgendwo in den Rhein wirft. Dann übergießt er Ritas Leiche mit dem Benzin und zündet sie an. Mutter und Großmutter von Mia sind tot. Von nun an soll sie Elina heißen, die Kleine, und die Tochter von Ina und Marco sein.
Puh, da atmen wir doch erstmal kurz durch.
Ja.
Was für ein irrer Plan.
Ja, das ist schon verrückt.
Und dass das mit den Papieren auch noch klappt, finde ich echt erstaunlich. Mhm. Dennoch ist der Plan zwar zunächst aufgegangen, aber so richtig durchdacht ist er auch nicht, denn viele Spuren, also zu viele Spuren, führen doch zu schnell zu dem Killerpaar aus Sandhausen.
Es gibt letztlich doch zu viele Auffälligkeiten. Die Schwester Eugenia in der Ukraine, die von Marco und Ina weiß und ihren überbordenden Bemühungen, ihre Schwester irgendwie zu beeindrucken oder zu helfen.
Ja, und auch die Nachbarn und Bekannten und Verwandten, denen plötzlich ein Kind präsentiert wird. Mhm. Das gepaart mit den verschiedenen Legenden, die erzählt wurden.
Ja.
Mal ist es eine Adoption, dann wieder eine normale Schwangerschaft von Ina gewesen,
ja,
und
ja,
so weiter.
In der Tat, ja, ja. Aber zunächst wiegen sie sich noch in Sicherheit. Noch einen Tag nach der Tat schreibt Marco seiner Ina eine Nachricht, in denen er schreibt, wie schön es sei, sie so zu sehen, wie sehr sie es doch genieße, das Kind. Dann kommt das Familienfest und ja, die Ausreden beginnen.
Das ist die Feier, wo der Cousin fragt, woher sie denn ein Kind hätten.
Ja. Und auch Inas Eltern bekommen das Kind in der Woche daraufhin vorgestellt. Die sind natürlich ziemlich überrascht. Ina erzählt ihnen, dass das mit der Adoption jetzt plötzlich doch ganz schnell geklappt habe. Die Mutter des Kindes sei gestorben und die Oma sei zu alt gewesen, deswegen haben sie es so schnell bekommen.
Die beiden leben also noch einige Zeit, diese Lüge. Wie lange geht das gut?
Nicht lange.
Ja.
Eine Woche leben sie mit Mia, die jetzt Elina heißt, bei sich zu Hause. Dann fliegt die Sache endgültig auf. Am 13. März werden sie schließlich verhaftet.
Was ist denn mit der Leiche von Marina? Die ist ja noch gar nicht aufgetaucht, oder?
Das stimmt, ja. Das ist eine der wenigen Aussagen, die Mark und Ina der Polizei gegenüber machen. Die Polizei sucht nämlich bis dahin vergeblich nach der Leiche von Marina. Und Ina gibt schließlich den Hinweis, dass sie in dem Anglersee zu finden sei. Und dort finden Taucher dann auch tatsächlich ja die Leiche der 51-Jährigen.
Wir haben also nun beide Leichen gefunden und wir haben zum Glück auch das Kind wohlbehalten wieder. Wir wissen außerdem, wer für die Taten verantwortlich war und warum. Ich könnte mir vorstellen, dass es vor Gericht aber sehr spannend werden könnte, wie man die Tat und vor allen Dingen die Psyche der beiden Schuldigen einordnet.
Ja, das stimmt. Ja.
Allein die Fehlgeburt von Ina, die Drogen, die Marco nahm und die traumatischen Ereignisse drumherum. Also nicht, dass ich da irgendwas entschuldigen will, aber aus Sicht der Verteidigung könnte man hier schon auf die Idee kommen, eine verminderte Schuldfähigkeit einzuräumen.
Definitiv hast du recht. Und als Marco schließlich im Prozess den Abend der Fehlgeburt schildert, könnte man auch meinen, dass er hier die ein oder andere Sache vielleicht etwas ausschmückt, um diesen Eindruck zu untermauern. Vielleicht wurde ihm hier seitens der Verteidigung auch nahegelegt, das Erlebte so traumatisch wie möglich zu schildern. Aber gut, wer will hier entscheiden und sagen, das spielt ja alles nur, das ist ein traumatisches Erlebnis. Ja.
Sie hatten ja auch nachweislich einiges versucht, um ein Kind zu bekommen. Rückgängig machen, der Sterilisation, Kinderwunschklinik, künstliche Befruchtung, Adoption etc. und so weiter und so fort.
Die Gutachter kommen jedenfalls zu einem klaren Ergebnis. In seinen beiden Gutachten schreibt der Psychiater, dass weder bei Ina noch bei Marco eine psychische Störung vorliege. Es gilt vielmehr als wahrscheinlich, dass das Gericht, sollte es die Morde als erwiesen sehen, auch die besondere Schwere der Schuld feststellen wird. Das Ehepaar müsste dann deutlich länger als 15 Jahre im Gefängnis bleiben.
Womit dann auch deren Kinder ohne ihre Eltern aufwachsen.
Ja.
Insbesondere der jüngste gemeinsame Sohn müsste ohne seine Eltern aufwachsen. Überlege dir das mal, wie du so eine Tat auch deiner ganzen Familie erklären willst.
Ja, das kannst du nicht.
Nee.
Das wirst du niemals wieder los. Und zwar wahrscheinlich sogar über Generationen. Die Kinder traumatisiert das ja auch krass. Ne? Du musst ja bei jeder x-beliebigen Gelegenheit erklären, warum deine Eltern nicht da sind. Die werden das zwar nicht jedem erzählen, aber du wirst dadurch jedes Mal wieder daran erinnert. Ne?
Dann kommen wir doch mal zu dem Prozess.
Der Prozess beginnt am 7. Januar 2025 vor dem Landgericht in Mannheim.
Das ist aber gar nicht so lange her. Selten, dass wir so einen jungen Fall in unseren Folgen haben.
Das stimmt, ja. Normalerweise warten wir damit ja immer ein bisschen ab. Aber da wir jetzt halt Baden-Württemberg dran hatten, wollte ich diesen Fall unbedingt mit drin haben, weil er eben doch mal anders ist von der Motivation der Täter als sonst. Es zeigt so ein bisschen diese wahnsinnige Bandbreite von Tätern und deren Taten.
Das tut es auf jeden Fall. Aber zurück zum Prozess. Wie verläuft der?
Es wird sich zu Beginn des Prozesses in Mannheim gegenseitig ein wenig die Schuld zugeschoben, wer das mit der Tochter denn nun wirklich unbedingt wollte, Ina oder Marco. Aber das soll uns hier jetzt erstmal gar nicht so sehr beschäftigen. Ja.
Es ist das übliche Geschachere.
Ja, genau. Und auch zur Tat selbst wird natürlich versucht, sich ein wenig wegzuducken, möchte ich es mal nennen. Wobei Marco schon sagt, dass er die Taten alleine ausgeführt hat und Ina im Wagen geblieben ist. Allerdings hatte er laut eigenen Angaben vor der Tat etwa 1 Gramm Kokain und 2 Gramm Amphetamin zu sich genommen.
Dennoch bleibt er diese monströse Tat und deren Vorbereitung.
So sieht das die Anklage auch, ja. Und auch die Verteidigung will die Tat nicht kleinreden. Marco empfindet sich selbst als abscheulich, was er da getan habe. Und auch Ina legt ein Geständnis ab und lässt Folgendes verkünden. Die Taten habe ich mit meinem Mann begangen. Ich habe einen großen Fehler gemacht, der mich schwer belastet. Die kleine Mia ist ohne Mutter und auch meine Kinder haben keine Mutter mehr.
Leider eine zu späte Erkenntnis.
Ja,
ist ja schön, dass hier Reue besteht, aber dass das vielleicht keine gute Idee ist, sollte durchaus auch vorher schon klar sein, oder?
Ja.
Selbst wenn sie nicht überführt worden wären. Diese Last der Schuld auf den Schultern wirst du nie mehr los. Naja, wie auch immer, wie lautet denn letztlich das Urteil?
Also während der Urteilsbegründung, die der Richter rund eine Stunde lang verliest, schüttelt er immer wieder selbst auch mit dem Kopf. Der Vorsitzende Richter Rackwitz, so hieß er, spricht von krasser Rücksichtslosigkeit und einem unfassbaren Vernichtungswillen. Es bestünden keine Zweifel daran, dass das Ehepaar die zur Last gelegten Taten begangen habe. Das Gericht in Mannheim verurteilt schließlich Ina O. und Marco O. daher jeweils zu lebenslanger Haft wegen Mordes. Das Gericht stellt darüber hinaus auch die besondere Schwere der Schuld fest. Damit ist eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren nahezu ausgeschlossen.
Okay, fließen da auch noch andere Strafen mit ein, von wegen Entführung und so weiter?
Das Gericht verurteilte die Angeklagten auch wegen der Entziehung Minderjähriger, ja, genau.
Was mich zum Abschluss noch interessieren würde, und ich weiß gar nicht, ob du dazu Infos hast, was ist denn mit der Kleinen passiert, Mia?
Ja, da habe ich was gefunden. Die ist zunächst bei Pflegefamilien untergekommen. Aber das war nur vorübergehend, denn der Kleinen geht es den Umständen entsprechend tatsächlich gut, weil ihre Tante Eugenia mittlerweile ihren langjährigen Lebensgefährten geheiratet und die Kleine schließlich adoptiert hat.
Schon verrückt, oder? Ja. Da flieht Rita extra aus der Ukraine nach Deutschland, damit dort ihr Kind in Frieden aufwachsen kann. Mhm. Dann wird Mias Mutter und Großmutter, also beide werden dort ermordet und sie landet wieder genau an dem Ort in der Ukraine, an dem alles begann.
Ja, stimmt. Ja. Ja, ich finde, es ist schon ein ganz spezieller Fall und im negativen Sinne ein gebührendes Ende für unsere Staffel. Denn das war's, Shaggy. Das war's mit unserem heutigen Fall und das war's auch mit Baden-Württemberg.
Ja, und bald geht es auch schon in das nächste Bundesland. Seid gespannt, von wo wir dann wieder 6 spannende Fälle mitbringen und davon berichten werden. Und denkt daran, dass auch das mörderische Heimat-Sommer-Special wieder ansteht am 18. Juli in der Orangerie in Fulda. 2 spannende Fälle aus Urlaubsregionen. Sichert euch jetzt eure Tickets unter www.kreuz.com.
Das war's für heute und das war es aus Baden-Württemberg. Wir sagen danke, Baden-Württemberg, und ja, bis bald. Das war's. Mein Name ist Zeno Diegelmann.
Und Shaggy Schwarz.